Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes sei mit euch allen. Amen. Lieben Geschwister, ich sehe da vorne die Uhr stehen. Hast du die, Benni, wie mir da hingestellt, damit es nicht so lang dauert? Ach so, dann ist gut. Man muss ja wissen, warum das Ding da steht. Ihr lieben Geschwister, ich weiß nicht, ob ihr es verstanden habt. Kennt ihr das? Da war man eingeladen, steht auf dem Flur, hat schon seine Jacke in der Hand, die Türklinke in der Hand und will gehen. Aber irgendwie bekommt man den Fuß nicht aus der Tür. Und ein Wort muss immer noch gesagt werden. Wenn jetzt meine Frau hier wäre, die würde das 100% bestätigen. Und das fiel mir als erstes ein, als ich mit dem Predigtext mich beschäftigt habe, den ich so ausgesucht habe, der übrigens ein Text war an dem Sonntag an Himmelfahrt. Ich lese ihn uns nochmal vor. Wir haben den ganzen vorhin gehört. Und ich habe mir nur aus diesem Text drei Verse ausgewählt, sonst würden wir damit nicht fertig werden. Er ist ja aus den Abschiedsreden Jesu im Johannesevangelium und da sagt Jesus zu seinen Jüngern: Jetzt aber gehe ich zu dem, der mich gesandt hat. Und niemand von euch fragt mich, wo gehst du hin? Doch, weil ich dies zu euch geredet habe, ist euer Herz voll Trauer. Aber ich sage euch die Wahrheit. Es ist gut für euch, dass ich weggehe. Denn wenn ich nicht weggehe, kommt der Tröster nicht zu euch. Wenn ich aber weggehe, werde ich ihn zu euch senden. Wie gesagt, es sind Worte aus den sogenannten Abschiedsreden Jesu im Johannesevangelium. Sozusagen letzte Worte, bevor man geht, bevor er, Jesus, die Jünger verlässt. Es hört sich so an nach dem Motto: Ich bin dann mal weg. Und jetzt? Jetzt ist er weg. Und jetzt? Wir kennen das. Plötzlich ist einer oder eine, die immer da war, nicht mehr da. Und dann kommen die Fragen. Und allen Fragen voran: Wie soll das bloß weitergehen? Was machen wir ohne den? Was wird denn jetzt aus uns? Blick noch nach oben gerichtet, aber unten hier allein. Ohne den, mit dem sie 3 Jahre zusammen waren, der immer für sie da war und sie auch für ihn. Jedenfalls haben sie das versucht. Was wird nun aus ihnen? Beziehungsweise soll aus ihnen werden? Solange er da war, waren sie sicher, fühlten sich geborgen und hatten eigentlich nichts zu befürchten. Doch jetzt sind sie allein. Und wenn man sie wegen ihres Glaubens und ihrer Nachfolge angreift, vor Gericht stellt, sie anklagt, so wie ihren Meister, dann hilft ihnen keiner mehr. Ich denke, auch wir kennen das. Die Frage nach dem, wie soll es weitergehen? Das Geld reicht plötzlich nicht mehr, weil alles so teuer geworden ist. Keine Arbeit. Der oder die, die für einen gesorgt haben, nicht mehr da. Vielleicht sogar alles verloren, was man hatte. Und selbst in der Nacht findet man keine Ruhe und die Gedanken drehen sich im Kreis. Und kein Silberstreif mehr am Horizont. Und da stehen wir nun da wie die begossenen Pudel und sind alleine auf uns selbst gestellt. Und die Fragen finden keine Antwort. Wir sind hilflos und wissen nicht weiter und stehen auf verlorenem Posten. Ich denke an eine Geschichte von Astrid Lindgren. Vielleicht kennen die einige. Die heißt Mio, mein Mio. Ich habe die vor kurzem erst gelesen, weil unser Enkelsohn Mio heißt. Da habe ich überlegt, wie kommen die auf den Namen Mio? Ich habe dann immer gesungen, O Sole Mio, aber das war verkehrt. Das hat noch eine andere Geschichte dazu, aber die lasse ich jetzt mal weg. Und der ist jetzt ein Jahr geworden. Und in dieser Geschichte ist dieser Mio ist ein Pflegekind, also unser Mio nicht, aber der in der Geschichte von der Astrid Lindgren, das ist ein Pflegekind und der wächst bei Eltern auf und die haben ihn nicht so lieb, sage ich mal. Die mögen ihn nicht so. Und die Einzige, die ihn mag, ist die Nachbarin, die hat einen Bäckersladen. Und er ist eigentlich im Grunde genommen alleine. Und dann, er weiß einfach nicht mehr, wo er hin soll. Und er ist auf der Suche nach seinen Eltern, dem Vater und der Mutter. Wobei die Pflegeeltern dann sagen, naja, die Mutter, die ist bei der Geburt gestorben und dein Vater ist ein Lump, der ist abgehauen. Er kann das mit der Mutter, das denkt er, kann er noch glauben, mit dem Papa, das kann er nicht so glauben, weil er denkt, das ist sicher kein Lump. Und er ist dann unterwegs und will irgendwie, auf der Suche sein. Und dann schreibt er einmal, beinahe hätte ich geweint. Nicht richtig, aber beinahe. Ich fühlte mich so einsam. Ich ging in den Tegnerpark und setzte mich auf eine Bank. Dort war kein Mensch. Alle waren nach Hause gegangen, um zu essen. Es war dämmerig im Park und es regnete ein wenig. Und so fühlt man sich, wenn man allein gelassen wird. Im Regen stehen gelassen. Abschied nehmen. Man Abschied nehmen muss und nicht weiß, was wird. Und so erging es, denke ich, auch den Jüngern Jesu in ihrer Situation. Und Jesus? Jesus nimmt ihre Situation wahr und sagt, doch weil ich dies zu euch geredet habe, ist euer Herz voll Trauer. Jesus hat das Herz, das Zentrum des Lebens der Jünger im Blick. Er geht an ihrer Situation nicht vorbei. Aber gleich danach folgt der Satz, aber ich sage euch die Wahrheit, es ist gut für euch, dass ich weggehe. Ups, denke ich. Wie merkwürdig ist das denn? Was soll denn daran gut sein, dass er sie verlässt? Sollen sie in Zukunft ohne ihn zurechtkommen? Und das soll auch noch gut sein? Ist das noch der, von dem Sie gehört haben und der Ihnen ein Versprechen gegeben hat, dass er alle Tage bei Ihnen sein will, bis an das Ende der Welt? Was dieser Satz wohl in diesem Augenblick mit den Jüngern gemacht hat, es ist gut, dass ich weggehe. Ich wäre gern als Beobachter dabei gewesen und hätte in ihre erschrockenen und verständnislosen Gesichter geschaut. Spätestens bei diesem Satz wäre ich als Jünger vor Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit erstarrt und fassungslos wäre ich dagestanden. Und mir wird einmal mehr bewusst, dass alles jederzeit einmal zu Ende sein kann. Und ich daher jeder Aufschub von Leben, der erweist sich als töricht. Man kann nicht auf Vorrat leben, schreibt der Philosoph und Radiojournalist Jürgen Wiebeke vom WDR in seinem Buch, das den Untertitel trägt: Kleine Philosophie für verrückte Zeiten. Doch halt, der Gedanke ist noch nicht zu Ende. Jesus hört damit nicht auf und er fährt fort: Denn wenn ich nicht weggehe, kommt der Tröster nicht zu euch. Wenn ich aber weggehe, dann werde ich ihn zu euch senden. Stopp. Da kommt doch noch was. Es ist nicht der Schlusspunkt. Nein, es ist nicht zu Ende. Es geht weiter. Er, Jesus selbst, will, dass es weitergeht. Wir sind nicht allein gelassen. Es kommt noch etwas. Oder genauer gesagt, es kommt jemand. Nicht eine Sache, sondern eine Person, die uns das Leben neu einhaucht. Sie soll kommen. Jesus nennt ihn den Tröster oder wörtlich der Herbeigerufene, der Beistand oder auch der Anwalt. Warum ist das so wichtig für die Jünger? Weil sie dadurch noch einmal hineingenommen werden in den Tod Jesu und ihnen bewusst wird, dass ihr Schmerz oder wie es hier heißt, die Trauer im Herzen im Grunde genommen tiefer sitzt, als die Zeit heilt alle Wunden. Oder heile, heile Gänschen, es wird schon wieder gut. Und sie auf diese Weise noch einmal erfahren, wie die Macht des Unglaubens den Tod siegen sieht und Gott ihm unterliegt. Sie werden sozusagen in das Leiden Gottes mit einbezogen. Und das ist der Schmerz, die Trauer, den die Jünger haben. Und durch diesen tief sitzenden Schmerz müssen die Jünger hindurch. Denn nur durch die Schwachheit Gottes Betroffene, nur dadurch kann man durch den Sieg Gottes getröstet werden. Es geht also nicht um ein billiges "ist ja nicht so schlimm" oder, wie wir es heute oft so hören, "alles gut, alles gut". Nein, es geht im Letzten um die Überwindung des Todes und diese geht auch für die Jünger nicht ohne Schmerzen und Traurigkeit ab. Das ist ein Blick, den wir oft vergessen. Am Tode Jesu müssen wir lernen, an Gott zu glauben. Am Tode Jesu müssen wir lernen, an Gott zu glauben. Oder wie Dietrich Bonhoeffer das mal formuliert hat: Nur der leidende Gott kann helfen. Das muss man sich mal wirklich bewusst machen. Und wir überspringen das an diesen Stellen, auch in unserer Zeit, in der wir leben. Aber genau das können wir durch eigene Anstrengungen und Leistungen nicht erreichen und auch nicht hervorbringen. Denn dazu bedarf es einer Kraft, die von außen kommt und uns in die Gewissheit der Gegenwart Gottes in dieser Situation mit hineinnimmt. Und genau darin besteht die Gabe seines Geistes, den Tröster, den er sendet, dass wir durch ihn zum Glauben kommen und glauben können, dass Gott nämlich Gott ist und wir diesen Schmerz auch aushalten können. Denn wir Jünger Jesu sind mit hineingenommen in den Schmerz Jesu. Ohne diese Gabe des Heiligen Geistes bleiben wir trostlos in unserem Unglauben verhaftet, und diesen Unglauben deckt uns der Tröster auf. Das kommt dann, wenn der Text weitergeht. Denn erst wo der Unglaube oder anders die Schuld oder die Sünde erkannt ist, wird auch das Heil offenbar und die Rettung Wirklichkeit. Ohne diese Aufdeckung geht es nicht. Und deshalb kann Jesus den Jüngern sagen, es ist gut für euch, dass ich weggehe. Denn darin liegt das Besondere seines Weggehens. Denn dieses Weggehen ist zugleich sein Kommen. Und dieses Weggehen, in diesem Weggehen kommt er in besonderer Weise uns nahe und drückt damit seine bleibende Gegenwart für uns aus. Und zwar durch alle Zeiten hindurch, durch den Tröster, der an allen Orten mit seiner raumüberschreitenden Macht immer gegenwärtig ist. Wenn ich euch so jetzt in die Augen schaue, da sehe ich, das ist gar nicht so leicht zu verstehen. Und ich sehe die Fragen in euren Gedanken, die da durch die Denkfabrik, wie das heute heißt, da sich hindurchwühlen. Was hat das denn alles mit uns zu tun, heute im 20. Jahrhundert? Was haben wir denn davon? Ist doch immer die Frage. Sonst machen wir es ja nicht. Wenn ich nichts davon habe, lasse ich es sein. Zwischen uns und damals liegen doch schließlich 2000 Jahre. Wisst ihr, als einer, der in der Ausbildung von Lehrern, vor allem von Religionslehrerinnen und Lehrern, sein Geld verdient hat, da waren genau das die Fragen, um die es ging. Wenn man im Unterricht mit biblischen Texten arbeitete. Aber im Grunde genommen waren diese Fragen ja in allen Fächern da. Es ging, wie es so in der Fachdidaktik genannt wurde, um den sogenannten Gegenwartsbezug. Einfach gesagt, was hat denn das mit uns zu tun? Vielleicht kommen wir da mit dem Anliegen etwas näher und verstehen etwas davon, wenn ich es von der anderen Seite nochmal sage. Die Jünger damals, will Johannes sagen, lebten in der Zwischenzeit oder zwischen Himmelfahrt und Pfingsten. Und die Frage war, was wird aus uns und wie soll es nun jetzt weitergehen? Das habe ich ja schon zu Beginn der Predigt einmal gesagt. Ihr lieben Geschwister, auch wir leben in einer Zwischenzeit, sowohl geistlich, also im Glauben, als auch weltlich. Geistlich zwischen Pfingsten, letzte Woche, und der Wiederkunft Christi, wie wir es ja auch in unserem Glaubensbekenntnis bekennen. Von dort wird er kommen. Weltlich, also im säkularen Bereich, zwischen einer Zeit, die wir einmal friedlich und bis jetzt im Wohlstand genießen konnten, und einer Zukunft, von der wir nicht wissen, wie die Kriege, der Wandel des Klimas und die ganze Ordnung der Welt in unserem Land sich einmal gestalten werden. Wie die Jünger, Zwischenzeiten. Und Zwischenzeiten sind immer Zeiten des Umbruchs und vor allen Dingen haben sie ein Kennzeichen. Sie sind unsichere Zeiten, sowohl im persönlichen als auch im globalen, weltweiten Dasein. Und gerade in diesen Zeiten brauchen wir nichts mehr als Zuversicht, Hoffnung und Trost. Da brauchen wir eine Perspektive für einen Weg, auf dem wir gehen können und auch gehen sollen. In dieser Zeit, in der gerade auch die Vergänglichkeit, nicht nur die unseres persönlichen Lebens, sondern auch der Welt neu ins Bewusstsein rückt, ist nichts wichtiger als die Perspektive, die von einer Hoffnung getragen wird, die das Leben zusammenhält. Doch worin soll diese Hoffnung bestehen? Soll der Zufall darüber entscheiden? So nach dem Motto, es wird schon wieder. Oder wie der Rheinländer sagt, es hätte noch immer Jod gegangen. Genau in dieser Situation sieht Jesus seine Jünger und gibt ihnen die Zusage, dass sie in ihrer Zwischenzeit nicht alleine sind. Der Tröster wird zu ihnen kommen und er wird bei ihnen sein. Er wird ihnen die Gewissheit geben, dass sie eben nicht von ihrem Herrn, von Gott verlassen sind, sondern im Gegenteil, dass die Nähe Gottes gerade jetzt in der Zwischenzeit intensiver ist denn je. Denn dieser Tröster, der Heilige Geist, wird zur Gegenwart Gottes in ihnen. Er ist es, der den Jüngern damals und auch uns heute in ihrer und unserer Zwischenzeit die Gewissheit der Gegenwart Gottes in Jesus Christus nicht nur übermittelt, sondern selbst ist. Und das ist der Trost, den Gott nicht nur den Jüngern damals, sondern gerade auch uns heute zuteil werden lassen will. Und dieser Trost gründet in nichts anderem als in der Überwindung des Todes durch die Auferstehung Jesu Christi. Und dadurch haben wir Anteil an einem Leben, das über unser zeitliches Leben hinausgeht. Klammer auf, das ist auch so ein Merkmal unserer Zeit. Wir sind auf das heilige Diesseits programmiert und schauen in den wenigsten Stellen über den Horizont hinaus. Ist ein extra Thema. Klammer zu. In diesen Zwischenzeiten unseres Lebens, die von vielen Unsicherheiten, Ängsten und Bedrohungen sowohl persönlich als auch global geprägt sind, sollen und dürfen wir wissen, wie damals die Jünger, wir sind nicht allein gelassen. Er ist bei uns, ja mehr noch, in uns. Ist jemand in Christus oder Heiliger Geist umgekehrt? Christus in uns, das ist nämlich Heiliger Geist. Heiliger Geist heißt, dieser Christus ist in uns. Der ist nicht an der Peripherie, der darum, den wir immer einfangen müssen. Sondern eben in uns drin. Auch dann noch, wenn wir in manchen Situationen das Gefühl haben, wir wären allein und von Gott und der Welt verlassen. Und durch sein Weggehen entsteht eine neue Gemeinschaft mit dem, der den Tod überwunden hat, mit Jesus selbst. Weil er durch den Heiligen Geist nicht nur bei uns, wie gesagt, sondern auch in uns ist. Und deshalb haben wir nichts weniger, seit Jesus weggegangen ist, sondern wir haben mehr Jesus. Weil der nämlich nicht nur außen drum ist, sondern in uns drin. Und wenn ihr Bibel lest, lest mal diese kleinen Worte. Die machen das dann deutlich. Wir überfliegen diese oft und buchstabieren das nicht, was da steht. Und deshalb haben wir nicht weniger, seit Jesus weggegangen ist, sondern mehr. Zwar sehen wir nicht, aber wir sind überall, wo wir sind und was wir tun, nicht allein gelassen. Durch den Heiligen Geist sind wir im wahrsten Sinn des Wortes immer und überall ganz bei Trost. Amen. Lasst uns einen Augenblick in der Stille beten. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere menschliche Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.